Israel was in Egypt's land. Let my people go.
Herzlich willkommen zu ConfiTalk, deinem Konfi-Podcast aus der Kirchengemeinde in Berlin, Marienfelde.
And the Lord said, go down, go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land. Tell, oh, tell, oh, Pharaoh, Pharaoh, let my people go.
Hallo, liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, liebe Hörerinnen und Hörer unseres ConfiTalk-Podcasts. Wir sind heute wieder hier zusammen. Wir, das sind
Claudia,
Bernie
und Paul. Und wir denken heute über das sechste Gebot nach. Das wiederum ist nun ein ganz kurzes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. So kurz und man könnte denken, so einfach, aber wir haben hier jetzt seit anderthalb Stunden zusammengesessen und über dieses Gebot geredet und haben gemerkt, so einfach ist es nicht, auch wenn das Gebot ganz kurz ist, denn wir müssen einiges miteinander klären. Was ist zum Beispiel eine Ehe und was heißt denn Ehe brechen? Wann geht das los? Wann fängt das an? Wo hört es vielleicht auf? Und was ist denn die Ehe überhaupt?
Für mich die Ehe ist, wenn zwei Personen Ja sagen zueinander, ich bin für dich da, wir sind füreinander da. Und das ist für mich eine Ehe.
Na, und in dem Zusammenhang haben wir auch darüber nachgedacht, bedeutet eine Ehe dann nur zwei Leute von verschiedenem Geschlecht, die zusammen sein dürfen? Denn da kann Paul was zu sagen, wie die rechtliche Lage ist, wenn jetzt gleichgeschlechtliche Menschen zusammen sein möchten und das eben auch mit einer Ehe besiegeln möchten vor Gott.
Das ist überhaupt kein Problem. Also das war lange Zeit tatsächlich ja ein Problem, dass gesagt wurde, nein, wir können nicht Mann und Mann trauen und Frau, sondern nur unterschiedliche Geschlechter werden hier getraut, Mann und Frau in der Ehe. Und dann gab es die Möglichkeit, hier zum Beispiel in der Berliner Landeskirche, dass man sich segnen lassen konnte. Also die Partnerschaft, die man hatte. Und das ist vor einigen Jahren auch verändert worden, dadurch, dass unsere Landessynode, unser höchstes demokratisches Gremium, das wir haben, das ist sozusagen unser Parlament, wo nicht nur Pfarrer und Bischof zusammensitzen, sondern wo vor allem auch die normalen Christen drin sitzen, die mitentscheiden, aus den Gemeinden. Und die haben zusammengesessen und haben lange darüber beraten, kann man das machen? Und wenn ja, wie? Und haben dann entschieden, ja, wir können das machen, es ist erlaubt. Es ist zum einen ja auch staatlicherseits jetzt erlaubt, dass man als Mann einen Mann heiratet und als Frau eine Frau. Und dann können wir auch in der Kirche sagen, wenn das erlaubt ist und wenn sozusagen diese Hürde genommen ist und zwei Menschen nachweisen können, wir sind verheiratet, dann können sie auch in den Kirchen getraut werden. Und das bedeutet, in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz und auch in einigen anderen Landeskirchen in Deutschland ist es möglich, dass gleichgeschlechtliche Paare, die bereits sozusagen offiziell auch ein Paar sind und das auch sozusagen auf dem Standesamt getan haben und das nachweisen können, dass wir die trauen können. Das heißt, es wird dann ins Kirchenbuch eingetragen und es wird ganz normal beurkundet als Ehe. Und diese Ehe wird genau wie jede andere Ehe auch mit einem Gottesdienst geschlossen, ganz öffentlich in den Kirchen. Und die Gemeinden können nicht mehr sagen, nö, das findet bei uns nicht statt. Was die Gemeinde natürlich machen kann, ist, dass sie dann, wenn der Pfarrer dort sagt, er kann und will das nicht machen, weil er da persönlich eine Gewissensentscheidung treffen muss, die er so nicht vertreten kann, dann muss die Gemeinde sich aber auch um Ersatz kümmern, dass ein anderer Pfarrer, eine andere Pfarrerin diese Trauung vollzieht. Das ist möglich und ich habe das auch schon mehrfach gemacht. Und das sind genau so wunderbare Eheschließungen und Traugottesdienste wie die zwischen Mann und Frau.
Du hast aus der Bibel vorgelesen, Ehebrechen. Was ist Ehebrechen? Was heißt das zum Beispiel für mich? Ich denke, ein Ehebrechen heißt es, ich komme mit dir gar nicht mehr klar, ich habe keinen Bock auf dich, ich lasse mich scheiden. Oder heißt es, ich habe eine neue Frau gesucht, sie ist besser, sie sieht besser als du und gehe ich fremd. Oder die Frau sagt, nein, du bist ein fauler Sack, ich lasse mich scheiden von dir. Was ist das?
Genau, das ist ja die Frage. Was heißt denn da?
Was brichst du denn da?
Also fremdgehen körperlich mit einem anderen Menschen oder schon jemanden angucken und den im Geiste toll finden und mich abwenden?
Was sagt die Bibel dazu?
Genau.
Jesus greift dieses Gebot des Nicht-Ehebrechens auf. Die meisten kennen das. Es steht in der Bergpredigt. Und da im 5. Kapitel. Und da sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also Jesus sagt uns, das mit dem Ehebruch beginnt schon deutlich vorher, schon bevor man miteinander ins Bett geht oder sexuell aktiv wird, außerhalb dieser ehelichen Verbindung. Denn die Ehe war über Jahrhunderte, ja sogar über Jahrtausende hin nicht nur das Ja von Menschen zueinander, sondern die Ehe war auch der Schutzraum, in dem Kinder gezeugt wurden, in dem Sexualität stattgefunden hat und stattfinden sollte. Außerhalb der Ehe sollte diese Sexualität nicht stattfinden, weil die Frau natürlich abgesichert sein sollte und auch die Kinder abgesichert sein sollten, die entstehen. Denn es gab eben diese Versorgungssysteme und auch die Rechte für Frauen und uneheliche Kinder, wie es das heute gibt, nicht. Das heißt, eine Frau, die ein Kind bekommen hat, aber nicht verheiratet war, die stand vollkommen allein da. Ohne dass sie jetzt große Perspektiven gehabt hätte oder sich ein tolles Leben hätte aufbauen können. Sollte also innerhalb der Ehe stattfinden. Wobei man sagen muss, die Ehe selbst ist auch nur eine Möglichkeit des Lebens. In der Bibel werden auch andere Möglichkeiten angeboten, zum Beispiel das Alleinbleiben. Also man konnte auch sagen, ich führe mein Leben allein. Oder wenn man eine Witwe war, die gesagt hat, ich heirate nicht wieder, dann war das auch in Ordnung. Aber es war halt hart, weil man eben nicht versorgt war in dem Sinne, wie eben dann durch die Ehe mit dem Mann, der einen Acker hatte und eben auch Werte schaffen konnte, während die Frau das eben nicht so einfach durfte.
Das heißt, damals eine Frau war gebunden an den Mann, weil sie durfte nicht arbeiten gehen. Das heißt, sie war quasi abhängig von ihrem Mann.
Ja, und das war sie ja auch über Jahrhunderte hin. Also im letzten Jahrhundert ist es ja in Deutschland noch so gewesen, dass Frauen nicht einfach sich eine Arbeit suchen konnten. Da musste der Mann sagen, das ist in Ordnung. Und das Wahlrecht ist erst später dazugekommen. Und in der Zeit, wo es noch nicht der Mann sagen konnte, war eben der Vater derjenige, der gefragt wurde. Also es haben immer andere über die Frauen und über ihr Leben entschieden. Heute dürfen die Frauen das in Deutschland zum Glück selbst. Und das macht sie natürlich auch unabhängiger von dieser Struktur Ehe. Eine Frau muss heute nicht mehr heiraten, um tatsächlich alleine sich ein Leben aufzubauen. Das auch einen gewissen Wohlstand bietet, weil man vielleicht sogar Universitätsprofessorin werden kann heute, ohne dass man dafür die Zustimmung von Vater oder Ehemann braucht.
Früher war das undenkbar. Ne? Also war man im Prinzip im heiratsfähigen Alter. Als Mädchen oder Frau wurde man dann direkt vom Vater eben vermittelt und mit einer Mitgift noch, damit man auch, das hieß damals, dass man eine Summe Geld oder andere Güter mit in die Ehe bringt, sozusagen als Tausch oder als Absicherung, dass man dann verheiratet ist, um für den Rest seines Lebens abgesichert zu sein.
Ja, das war das eine. Man konnte auch allein bleiben und es gab noch eine dritte Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit im Christentum war, dass man ins Kloster geht und ein Leben als Mönch oder Nonne führt oder auch, dass man als Mönch oder Nonne einem Orden beitritt und dann eben in der Einsamkeit irgendwo lebt, in seiner Zelle das Leben verbringt. Und auch ein Priester, der hat ja am Anfang noch heiraten dürfen, auch in der katholischen Tradition. Und irgendwann im Mittelalter war es dann so, dass da zu viele Probleme damit aufgetaucht sind, wenn Priester eben eigene Kinder hatten oder eben Päpste Kinder hatten. Und man hat dann geguckt, wie man das hinkriegt, dass es da eben nicht zu Erbstreitigkeiten und solchen Sachen kommt und nicht, dass dann am Ende Besitz der Kirche irgendwie da zwischen Kindern aufgeteilt wird. Und man hat das Zölibat eingeführt für die Priester, die dann eben auch ehelos gelebt haben, so wie eben vorher auch Mönche oder Nonnen.
Aber es gibt heutzutage auch in vielen Ländern, wo die Frauen auch nicht arbeiten gehen dürfen. Das ist egal, selbst wenn die Frauen missbraucht sind. Die müssen immer zu Hause bleiben. Die dürfen die Ehe nicht verlassen. Das ist ein Marktverhältnis von dem Mann. Das heißt, er kann einfach missbrauchen seiner Frau und trotzdem muss sie trotzdem zu Hause bleiben. Und die Kinder, sich um die Kinder kümmern.
Also die Regelungen in der Bibel sollten natürlich die Frauen absichern. Und sollten auch einen Schutzraum für diese Frau bilden, dass sie tatsächlich diese Absicherung hat. Sie ist in einer Familie, sie ist in einem System, wo sie versorgt wird und wo sie sich nach ihren Möglichkeiten auch einbringen kann. Und wo sie Mutter werden kann und das auch geschützt tun kann und weiß, es gibt auch eine Perspektive für meine Kinder. Es gibt auch die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen, auch schon in der Bibel. In den Geboten heißt es ja, du sollst nicht Ehe brechen. Trotzdem gibt es in den Mosebüchern im 5. Buch Mose, 24. Kapitel, 1. Vers, da gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich scheiden lässt, dass also ein Scheidebrief ausgestellt werden kann. Da war es, wir haben ja gerade schon gesagt, die Männer haben so entschieden, da war es so, dass der Mann den Scheidebrief ausgestellt hat und dann die Frau weggeschickt hat. Damit hat ja die Frau aber auch eher aus dieser Sicherheit eines Systems rausgeworfen. Und Jesus greift das auf, also auch Jesus weiß, es gibt diesen Scheidebrief und er sagt uns, es ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Das heißt, in jedem Fall wird auch mit der Scheidung die Ehe gebrochen. Also, ob du dich nun scheiden lässt und dann als Geschiedener wieder heiratest, in dem Moment brichst du die Ehe oder du bewirkst, dass derjenige, der dich heiratet oder diejenige, die dich heiratet, die Ehe bricht. Und wenn du dich scheiden lässt, auch wenn es wegen Ehebruchs ist, dann ist da ja auch schon die Ehe gebrochen. Also in jedem Fall kommt es da irgendwie zum Ehebruch. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wenn du ein gesetzestreues Leben führen willst, nach den 10 Geboten wäre dann, wenn du in der Ehe warst und die Ehe geschieden wird, dass du nicht nochmal eine Verbindung mit einem anderen Menschen eingehst.
Ja, die einzige Möglichkeit, sich dann scheiden zu lassen, war ja damals dann insbesondere, wenn ein Ehepartner oder die Ehepartnerin stirbt. Was ja auch häufig vorgekommen ist, dann überraschenderweise, wenn bestimmte vielleicht Könige oder auch andere Menschen, da war es eher unüblicher, vielleicht ihren Partner, ihre Partnerin loswerden wollten, dass dann die einzige Möglichkeit war, dass die dann verstorben worden sind.
Oder umzubringen.
Ja, das ist ja nun auch so ein Punkt gewesen, wo die Kirche Englands damals sich von Rom getrennt hat. Denn in dem Moment, wo man sagt, die Ehe ist ein Sakrament und ist unauflöslich und wir sind diejenigen, die die Oberaufsicht über dieses Sakrament haben, weil wir es spenden, in dem Moment übt man Macht aus mit der Ehe. Und man hat dann natürlich auch die Kontrolle über ganze Königshäuser, die ja dann verbunden sind und sich nicht einfach machtpolitisch wieder trennen können voneinander und mit dem nächsten Königshaus zusammengehen können, wenn die Machtpolitik gerade günstiger wäre, wenn man sich mit diesem Land verbindet und nicht mit dem anderen. In England war es so, dass ja der damalige König sich gerne scheiden lassen wollte und er hat darum ersucht in Rom, dass das erlaubt wird. Und die haben Nein gesagt. Daraufhin hat er den Kontakt zu Rom so abgebrochen, dass seine Kirche selbstständig geworden ist. Er ist dann das Oberhaupt der Kirche geworden. Das ist ja die Queen noch heute. Sie ist das Oberhaupt ihrer Kirche. Und das ist eben die Reformation in Großbritannien gewesen, wo die anglikanische Kirche entstanden ist. Denn es kann ja nicht angehen, dass ein König immer nur eine neue Frau haben kann, wenn er die andere umbringen lässt. Und das war eben Ziel, dass das geordnet gehen kann, dass man sich scheiden lassen kann.
Aber ja. Nach dem, was du vorgelesen hast, ist das eigentlich nicht vorgesehen, dass man sich trennt oder dass man sich scheiden lässt. Wenn wir in die Bibel gucken, jedenfalls an diese Stelle in der Bergpredigt, und da steht ja auch was drin, ich weiß gar nicht, ob du es jetzt gerade schon vorgelesen hast, in Bezug auf Ehebrechen, was das dann heißt, mit dem das bereits schon das Angucken von jemandem, und bei hier steht es eigentlich
ja noch. Also du meinst wahrscheinlich, dass Jesus sagt, also wenn du jetzt jemanden anguckst und begehrst den, dann ist das schon Ehebruch, aber wenn dich dein rechtes Auge zum Abfall verführt von Gott, indem du diese Regel brichst, dann sollst du es lieber ausreißen und weg von dir werfen. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verdorben wird und kaputt geht, als wenn du als gesamter Mensch vor Gott verdirbst. Und er bringt dann das Bild, wenn deine rechte Hand dich zum Abfall verleitet, hau sie ab. Und wenn deine linke Hand dich verleitet, dann hau sie auch ab. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Was das in Bezug auf Ehebruch bedeutet, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich denke, dass es wahrscheinlich nicht ganz so einfach ist. Wo beginnt dieser Ehebruch tatsächlich? Beginnt der schon, indem man jemand anderen anguckt und denkt, wow, die sieht ja toll aus? Das meint er ja nicht. Sondern er sagt ja, wenn du sie anguckst, schon mit dem Ziel, die Ehe zu brechen, dann ist das Ehebruch. Also du darfst wohl auch andere Menschen ansehen. Du darfst dir eine Frau angucken, du darfst einen Mann angucken, du kannst zusammen am Tisch sitzen und Gemeinschaft haben, aber du sollst dich nicht so darauf.
Das heißt, dahinter soll keine Absicht stecken.
Ja, die Absicht zum Ehebruch soll nicht da sein. Wenn du sie anguckst, sie zu begehren, also du guckst
die
andere Person an, schon mit dem Ziel, dass du sie haben möchtest, ja, auch in sexueller Hinsicht, dann ist das sozusagen Ehebruch. Aber wenn du jetzt einfach so eine Frau anguckst und dir denkst, Mann, die ist ja schön, dann ist das noch kein Ehebruch. Ja, aber was heißt denn das jetzt für die praktische Umsetzung? Auch zur Zeit Jesu war ja die Frau anders abgesichert, als sie das heute ist. Und auch noch eher so wie zur Zeit, als Mose die Gebote den Israeliten gegeben hat. Auch da gab es schon die Möglichkeit, dass man getrennte Wege gehen konnte. Und wir kennen ja auch viele verschiedene Ehesysteme, die die Bibel uns anbietet. Wir wissen von Jakob, der zwei Frauen hatte, aber seine 12 Söhne und seine Tochter waren nicht nur mit den Zweien, sondern auch mit deren Mägden. Also hat er mit 4 Frauen Kinder gezeugt, von denen wir wissen. Alles hat in der Ehe stattgefunden, denn er war sozusagen mit diesen beiden Frauen verheiratet und ihre Mägde haben sozusagen zu ihnen gehört. Also es war alles ein Familiensystem. Unser Familiensystem heute ist anders.
Also für mich persönlich denke ich dann mit dem Ehebrechen. Ich meine, wenn zwei Personen nicht miteinander klarkommen, ohne fremd zu gehen, und die sagen, unser Leben, wir können nicht mehr so weiterführen, es ist nur eine Quälerei, dann lieber, dass wir auseinander gehen. Mit gutem Willen. Und dass sie sich auch gut verstehen, sagen, okay, gut, du führst dein Leben, ich führe mein Leben. Und auch, dass der gegenseitige Respekt immer noch besteht. Das finde ich sehr gut. Aber gibt es in manchen Fällen, wo eine Ehe gebrochen wird, aber bis heute noch, dass die Menschen nicht in die Augen gucken können.
Ja, das war damals mir sehr wichtig, dass ich meiner Frau weiter in die Augen gucken kann. Und ich glaube, ihr auch. Also wir haben uns Zeit genommen, wirklich uns scheiden zu lassen. Wir haben das so gemacht, weil wir gesagt haben, also für unsere Kinder, die sollen da nicht drunter leiden, dass wir nicht mehr miteinander können. Es ist nicht zum Ehebruch gekommen, in dem Sinne, dass wir jetzt fremd gegangen wären oder uns neu verliebt hätten. auch nicht, dass wir andere Menschen begehrt haben, sondern wir haben einfach gesagt, wir sind hier an einem Punkt, wo es nicht mehr geht. Und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir das jetzt mit Mediation, dass wir miteinander drüber sprechen, wie trennen wir uns, weil wir ja, wir haben viel Zeit unseres Lebens miteinander verbracht und das war keine schlechte Zeit. Und wir haben es hinbekommen, dass wir uns heute auch noch in die Augen gucken können und dass wir miteinander absprechen können, ganz ruhig und ganz fair, was jetzt als nächstes passiert und was das Beste für unsere Kinder ist. Und wir haben uns dafür tatsächlich 3 Jahre Zeit genommen, das gemeinsam zu machen. Und das ist, glaube ich, auch damit gemeint, dass es die Möglichkeit geben muss, einen Scheidebrief auszustellen, dass man sich scheiden lassen kann. Das ist in meinem Empfinden jetzt kein Ehebruch. Wenn man sagt, wir können hier nicht weiter und wir trennen uns hier, weil alles geklärt ist und wenn das tatsächlich so wie die Eheschließung Einvernehmen geschieht, dann ist es doch was Wunderbares. Wir wollten eigentlich noch was über Luther sagen, ne? Also hatten wir vorhin noch besprochen. Vielleicht nehmen wir uns die Zeit noch kurz.
Aber der ist ja in einer Sondersituation mit seiner Ehe in Bezug auf Ehebruch, weil er war Mönch und seine Frau, die er auch geheiratet hat, war vorher Nonne.
Genau. Und, das war ja und er war Priester.
Priester.
Und da gab es das Zölibat auch schon. Also Luther hatte als Mönch ein Gelübde zur Ehelosigkeit abgelegt und als Priester war er natürlich auch ehelos und seine Frau hatte dieses Gelübde auch abgelegt. Und Katharina von Bora war ja eine der Nonnen, die in den Heringsfässern, sagt die Legende, von der Mulde das Kloster Nimschen. An der Mulde, das gibt es auch immer noch als Ruine, kann man sich wunderbar angucken. Ihr könnt den Lutherweg an der Mulde lang wandern, nur so nebenbei. Und aus diesem Kloster ist sie nach Wittenberg gekommen und dort haben alle anderen einen Mann gefunden, sind verheiratet worden. Und nur Luther nicht. Und wir haben euch mal rausgesucht, wie man diese Eheschließung beschreibt der beiden. Die Hochzeit heißt es auf der Seite der Lutherhochzeit. In Wittenberg wird jedes Jahr noch die Lutherhochzeit auch gefeiert als großes Stadtfest. Wenn ihr wollt, fahrt hin. Den Termin erfahrt ihr auch gleich. Die Hochzeit verlief etwa folgendermaßen. Am Abend des 13. Juni 1525 nach 17 Uhr hat man sich im Kloster getroffen und die Verlobung vor Freunden und Mitarbeitern bekannt gegeben und hat sie gefeiert. Die eigentliche Trauung hat dann der Stadtpfarrer Wittenbergs, der Pfarrer Bugenhagen, vorgenommen. Und am nächsten Morgen wurde dann im kleinen Kreis ein ganz bescheidenes Festmahl gehalten. Das war's. Der erste öffentliche Kirchgang, der fand dann erst viel später statt. Und sonst war es üblich, den am Tag nach der Verlobung zu machen. Aber Luthers sind dann erst am 27. Mai zum gemeinsamen Kirchgang gegangen. So war das damals mit Luther und diese ganz besondere Situation. Luther hat auch nochmal sehr klar formuliert, dass die Ehe ein weltlich Ding ist. Also es ist tatsächlich etwas, was weltlich ist. Es ist auch in der katholischen Kirche ja das Sakrament, was die Eheleute sich gegenseitig spenden, was nicht vom Priester den Eheleuten gespendet wird. Denn die Eheleute versprechen sich gegenseitig, treu zu sein und beieinander zu bleiben. Was denkt ihr über Ehe? Ich meine, ihr seid jetzt noch in einem Alter, wo ihr noch nicht heiratet. Vielleicht auch nicht ganz so schnell. Ihr seid jetzt im Schnitt 14. Für alle, die jetzt keine Konfirmandinnen und Konfirmanden sind, unsere Konfirmanden sind ungefähr um die 14 Jahre alt. Wie denkt ihr über Ehe? Ist das was Heiliges, was Besonderes? Ist das was Weltliches? Muss man überhaupt heutzutage noch eine Ehe eingehen? Gibt es nicht auch andere Formen, heute zusammenzuleben? Was ist nötig für eine Ehe? Mann und Frau? Mann und Mann, Frau und Frau, schreibt's auf, notiert euch eure Fragen. Das sind super Sachen, über die wir gerne mit euch im Zoom diskutieren und werdet kreativ. Entwerft Bilder und Gedichte zu diesem Gebot. Tschüss, sagt euer Paul.
Eure Claudia.
Bernie.
So, und das war's für heute. Wir freuen uns, wenn wir uns im Zoom treffen und wenn wir über das diskutieren können, was wir heute besprochen haben. Und nun geht mit dem Segen Gottes durch die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Let us all from bondage flee, let my people go, and let us all in Christ be free, let my people go.
And the Lord said, go down,
go down,
Moses,
Moses,
way down in Egypt's land,
tell
Pharaoh,
Pharaoh,
to let my people go.